Ja, ich wünsche Ihnen auch einen guten Morgen und ich bedanke mich für die Einladung hier in die Pfarre. Ich habe ja diesem Ordensgebäude ganz früh in den späten 1980er Jahren auch gearbeitet, damals noch als Sekretär der Katholischen Akademie. Manche können sich noch erinnern. Ja, ein anspruchsvolles Thema heute. Es geht um den Prophetismus des Alten Testaments, aber um eine philosophische Besinnung. Das wird Sie vielleicht im Titel ein bisschen überrascht haben. Ja, das Alte Testament ist natürlich die Domäne der Spezialisten, nämlich der alttestamentlichen Bibelwissenschaftler und drinnen. Warum ein philosophischer Zugang? Das ist kein Nebengleis in meiner Perspektive, sondern ein zentraler Aspekt, auch was die Erneuerung des Christentums gerade in Europa betrifft. Also das Thema, das ich hier versuche auszufalten, steht auch im Kontext der Krise des Christentums in der Gegenwart und wie wir hier einen Weg der Erneuerung finden können. Warum, vielleicht als Einleitung, warum oder worin besteht die Krise des Christentums? Wenn man nach einer Erneuerung sucht, braucht man eine präzise Diagnose. Aus meiner Perspektive gibt es zwei Aspekte, die hier von besonderer Bedeutung sind. Der erste Aspekt ist die Auseinandersetzung des Christentums mit aufklärerischen Bewegungen, also das alte Thema Glaube und Vernunft. Hier gab es insbesondere seit dem 19. Jahrhundert dann massiv anti-aufklärerische Bewegungen, gerade auch im Katholizismus, aber nicht nur, die sich damit auch gegen die Menschenrechte, gegen Demokratie, die politischen Ideale der Aufklärung gewandt haben. Und das betrifft aber ein Innerstes des Menschseins. Denn sein Leben gemäß der Vernunfteinsicht orientieren zu können, ist kein Nebenschauplatz, sondern liegt im Kern menschlicher Identität. Wenn dies so quasi ausgehebelt wird durch einen dogmatischen Offenbarungsanspruch, dann ja, droht die Würde des Menschen selbst unter die Räder zu kommen. Und genau das ist auch der Grund, warum es gerade in der europäischen Kultur sogar einen gewissen Hass gegen das Christentum inzwischen gibt. Ja, einen wirklichen Affekt. Das hängt auch mit dieser Disqualifikation der Vernunftautonomie des Menschen zusammen. Der zweite Aspekt, den ich jetzt genauer noch entfalten möchte, betrifft die Konstellation zwischen Christentum und Macht, politischer Macht. Ja, also natürlich seit der konstantinischen Wende ist das sozialkritische Potenzial des Christentums natürlich in eine imperiale Machtstruktur integriert worden und damit auch natürlich weitgehend neutralisiert worden. Und das ist ebenfalls ein Ärgernis, das auch von Atheisten wahrgenommen wird. Ja. Nun, in aller Kürze zum ersten Punkt. Das wäre ein eigener Vortrag. Aber wir können, wenn wir eine philosophische Besinnung über den Prophetismus hier beginnen, nicht die Frage umgehen, ja, welche Stellung hat überhaupt die Philosophie im Christentum? Nun, dazu muss ich ein bisschen geschichtlich ausholen. Sowohl die jüdisch-christliche Tradition als auch die zum Teil zeitgleich erfolgende Entwicklung der griechischen Philosophie haben jeweils einen Monotheismus entwickelt. Ja? Interessanterweise. Beide. Es gibt das Exodus-Buch, Sie kennen das nicht, Mose, also ein Durchbruch zu einem Monotheismus. Aber auch in der klassischen griechischen Philosophie ist Platon, Aristoteles, schon Xenophanes im Grunde ein philosophischer Monotheismus entstanden. Es gibt allerdings einen Unterschied. Es gibt viele Unterschiede, aber einen und zunächst einmal einen wesentlichen. Der jüdisch-christliche Monotheismus hat sich sogar im Rahmen einer religiösen Denktradition, die in den vorderen Orient, in die orientalischen Kulturen eingebettet war, entwickelt. Wir werden dazu noch näher eingehen, insbesondere in Auseinandersetzung mit dem alten Ägypten. Der philosophische Monotheismus der griechischen Philosophie stand vor einer völlig anderen Herausforderung, nämlich schon einer frühen materialistischen Aufklärung. Das heißt, die frühgriechischen Denker haben versucht, den Kosmos aus den materiellen Elementen zu erklären. Wasser, Luft, Feuer, was immer. Eine streng materialistische Weltanschauung. Und über die Sophistik ist auch eine radikale Skepsis und radikaler Relativismus entstanden in der griechischen Kultur. Die Sophisten haben auch religiöse und ethische Vorstellungen bloß als menschliche Meinungen. Also von Menschen gesetzte, Thesis ist der Begriff, ja, von Menschen gesetzte Meinungen, und zwar, die man dann auch entsprechend kritisiert. Also Sie finden bei den Sophisten schon das ganze Spektrum der Religionskritik des 18. und 19. Jahrhunderts. Also zum Beispiel die Vorstellung, Gott wurde erfunden als Schreckmittel für die Moral. Ja? Friedmann. Und so weiter und so fort. Ja? Nun, da sich schon das Judentum, aber dann vor allem das Christentum in den hellenistischen Bereich, das ganzen Mittelmeerraum ausgebreitet hat, war die jüdisch-christliche Nation gezwungen, sich mit der Fraglichkeit der griechischen Philosophie auseinanderzusetzen. Ja? Man stieß auf eine Kultur, die eine Fraglichkeit entwickelt hatte, die es in dieser Intensität in der jüdischen Geschichte so noch nicht gab. Und das ist der Hintergrund für die ewige, die bis heute nicht sich fortsetzende Debatte zwischen Vernunft und Glaube. Das ist der historische Hintergrund. Nun, in aller Vereinfachung gab es hier verschiedene Strategien, wie man damit umgeht. Also es entsteht ein Prozess, wo sich die jüdisch-christliche Tradition in Auseinandersetzung mit der Philosophie reinterpretiert. Das ist die Geschichte der Theologie. Ja? In Auseinandersetzung mit Philosophien den eigenen Glauben immer wieder neu interpretieren. Das wurde schon im Judentum selbst begonnen. Philo von Alexandrien, war eigentlich ein Zeitgenosse Jesu, war ein jüdischer denke an Alexandrien. Alexandrien war das intellektuelle Zentrum dieser Zeit. Begonnen hat die hebräische Bibel mit der platonischen Philosophie zu verbinden. Ja, das war schon sein Projekt. Und das setzt sich fort, Augustinus ist für uns das deutlichste Beispiel, nicht, wo dann auch im Christentum das Erfolg ist. Nun gibt es verschiedene Modelle, wie sich die jüdisch-christliche Nation auf die Philosophie eingelassen hat. Ich unterscheide mal drei Modelle. Erstes Modell, das Modell der Übermächtigung. Die ersten Kirchen, sogenannten Kirchenväter, das war die Gruppe, die sich auf diesen Prozess eingelassen hat, haben das Christentum als die wahre Philosophie beansprucht. Wir haben eigentlich die wahre Philosophie. Ja. Und dabei hat sich das Christentum auf einen starken Offenbarungsbegriff gestützt, der natürlich narrativ in der hebräischen Bibel vorhanden ist. Die Propheten berufen sich auch auf ein göttliches Wort. Und das hat man aber jetzt nun als Instanz genommen, das steht ja nun in einem völlig anderen Kontext, ja, um sich gegen Fraglichkeiten abzuschirmen. Oder sie zu überwinden, sagen wir so, positiv. Ein Beispiel, Ambrosius, berühmter Bischof in Mailand. Hier heißt es, wir Christen haben das, was ihr nicht wisst, aus dem Munde Gottes erfahren. Das, was ihr in der dunklen Ahnung wissen wollt, haben wir als zuverlässigen Besitz der Wahrheit Gottes. Daher stimmt euer Vorgehen mit dem unseren nicht überein. Glasklar, braucht man nicht mehr viel kommentieren. Tertullian, ein anderer Kirchenvater, hat gesagt, was hat Jerusalem mit Athen zu schaffen? Athen, der Ort der Philosophie. Tatsächlich, hier heißt es ja, was ihr in einer dunklen Ahnung wissen wollt. Auch die griechische Philosophie hat ja sehr unterschiedliche Positionen hier entwickelt. Zum Beispiel Sokrates hat nicht den Anspruch erhoben, dass wir die Wahrheit besitzen könnten, sondern dass wir täglich argumentativ im Dialog um die Wahrheit ringen müssen, nach der Wahrheit suchen müssen. Das war die Alternative zum Relativismus der Sophistik. Nicht, dass wir jetzt die Wahrheit haben. Bei Platon ist das strittiger, möglicherweise Platon doch einen sehr starken inhaltlichen Wahrheitsanspruch. Aber bei Sokrates ist das quasi ein permanenter, unabschließbarer Prozess. Ja. Nun, zweites Modell, das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Modell. Zweites Modell, Thomas von Aquin. Thomas von Aquin unterscheidet zwei Ebenen. Die natürliche Theologie, die können wir mit der Vernunft erkennen, dass Gott ist. Die berühmten fünf Wege, die Quinque Vie. Gottes Beweise sind eigentlich nicht Beweise in einem demonstrativen Sinn, sondern Wege. Ja. Und hier schöpft Thomas aus der griechischen Philosophie. Also die fünf Wege knüpfen alle an Modelle der griechischen Philosophie und auch der islamischen Theologie an. Auch die islamische Theologie hat die griechische Philosophie aufgenommen und sich reinterpretiert. Dieselbe Problematik. Ja. Also natürliche Vernunft, erstärkte Vernunft, aber es gibt bestimmte Themen, Menschwerdung Gottes, also Inkarnation, Trinitätslehre und so weiter, Auferstehungsglaube, das sind Themen nach Thomas der Offenbarungstheologie. Ja, der Offenbarungstheologie. Übersteigt die Vernunft. Nun, In dieser Dualität versucht zum Teil das Christentum noch heute das Problem zu lösen, unter Anführungszeichen. Ne? Also Thomas wurde ja im 19. Jahrhundert in einer eigenen Enzyklika zu dem Kirchenlehrer erhoben. In seiner Zeit war er umstrittener. Ja. Und Thomas hat sich, das möchte ich betonen, auf die aktuelle Philosophie eingelassen, radikal. Also für Thomas war klar, man muss so quasi die Fraglichkeit seiner Zeit ernst nehmen und auf diesem Level eine Reinterpretation des Christentums entwickeln. Und das war damals der Aristotelismus, wie er durch die islamische Theologie und Philosophie entwickelt worden ist. Das war der Maßstab von Rationalität damals. Ja? Aber das heißt nicht, dass man sich dem unterwirft, sondern Thomas hat ja mit Aristoteles sehr kritisch auch, also er hat Aristoteles nämlich auch kritisch bearbeitet. Drittes Paradigma überwindet die Dualität Vernunft, der natürliche Theologie, Offenbarungstheologie. Alle Themen einer Religion, alle Themen müssen philosophisch, das heißt mit den Möglichkeiten menschlicher Vernunft, interpretiert werden. Das hat selbst im Mittelalter bereits ein Theologe, Nikolaus von Cues, versucht, im 15. Jahrhundert. 15. Jahrhundert. Er hat bereits die Dualität von Thomas überwunden. Er hat alle Themen des Christentums im Rahmen einer stark neuplatonischen Theologie oder Philosophie reinterpretiert. Nun, man kann die Inhalte dieser Reinterpretation kritisieren. Ja? Aber die Methode scheint mir heute unvermeidlich zu sein. Und das hängt auch zusammen mit dem Durchbruch des historischen Bewusstseins. Was ist die Offenbarung? Wenn wir die biblischen Texte hernehmen, so wissen wir heute seit einigen Jahrhunderten, spätestens seit Spinoza, nicht, ist die historisch-kritische Bibelexegese wirksam geworden. Wir wissen heute, ja, wie hier verschiedene Autoren mit Motiven der eigenen jüdischen Tradition, auch mit vielen Motiven aus den aus anderen kulturellen Feldern, ja, hier eine bestimmte Theologie entwickelt haben. Auch die Deutungen Jesu nicht, sind ja sehr unterschiedlich. Sie verwenden Motive, Sohn Gottes, Messias, aus einer speziellen Tradition des Alten Testaments und, das werden wir jetzt noch genauer sagen, viele Motive des sogenannten Alten Testaments sind selbst wieder übernommen worden von anderen religiösen Traditionen. Zum Beispiel Sohn Gottes ist ein Motiv der altägyptischen Theologie. Ja? Der Pharao war Sohn Gottes. Ja? Man hat es nicht uminterpretiert. Ja? Aber wir stehen vor einem komplexen Feld von Deutungen. Ja? Und Karl Jaspers, einer der großen Philosophen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, hat in seiner Religionsphilosophie auch glasklar gesagt, ja, und Jaspers verteidigt das Christentum. Ja, und Jaspers sagt, ja, in welcher Sphäre bewegen wir uns? Wir haben es mit Deutungen zu tun, die wir selbst wieder deuten. Dasselbe sagt übrigens Mahatma Gandhi in Bezug auf den Hinduismus. Gandhi sagt, ich stelle die Offenbarung dann für Sie nicht in Frage, aber was ist die Offenbarung? Sie ist zweifach destilliert, wie er sagt. Es sind menschliche Deutungen, die wir selbst wieder deuten. Und darin, in diesen Deutungsprozessen, erfahren wir einen Anspruch. Das heißt, diese Deutungen versuchen ja, eine bestimmte religiöse Erfahrung zur Sprache zu bringen. Ja. Und, Und dann, darin liegt sie gleich in der Offenbarung, das offenbarende Element, das sich gleichsam durch diesen doppelten Prozess der Deutungen durchwirkt. Jaspers hat daher die Kirchen aufgefordert, dass sie sich auf diese Fraglichkeit, die die Fraglichkeit unserer Zeit ist, radikal einlässt. Der hat sie beschworen, Jaspers, weil die inhaltlichen Potenziale gerade der jüdisch-christlichen Nation sonst verloren gehen, sagt Jaspers. Als Philosoph. Das heißt, der fragt beschwörend, werden die Kirchen diese Transformation schaffen? Ja. Derzeit haben wir einen ziemlichen Backslash, nicht? Wo also Dogmatismen wie bei Ambrosius in aller Wucht noch einmal durchschlagen, mit allen politischen Konsequenzen. Mit allen politischen Konsequenzen. Der Autoritarismus der Gegenwart wird gestützt von christlichen Bewegungen, gerade in den USA, sowohl protestantisch, evangelikale, die den Offenbarungsbegriff natürlich noch ein bisschen anders, aber ebenfalls dogmatisch, als auch im Katholizismus. So wenig dazu. Nun, daher braucht es eine philosophische Interpretation des Prophetismus. Eine philosophische. Ja. Die sich natürlich auf die exegetische Arbeit stützen muss, aber die Exegese genügt nicht, denn wir müssen fragen, was können wir mit vernünftigen Gründen aus der prophetischen Tradition für heute auslegen. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn meine These ist, jetzt habe ich so also das Plädoyer für die Philosophie vorgelegt, wie Sie merken, jetzt muss ich ein Stück weit gegen die Philosophie mich auch wenden, nämlich gegen die inhaltlichen Reinterpretationen, die auf bestimmte Philosophien sich bezogen haben. Also Augustinus, also Platonismus war ein und auch Neuplatonismus war ein enorm einflussreiche Tradition. Meine These ist, in jeder philosophischen Reinterpretation kann man etwas gewinnen und ist auch etwas gewonnen worden, aber man kann auch etwas verlieren aus der eigenen Tradition. Und was zum Teil verloren gegangen ist, ist das prophetische Erbe. Das ist meine Position, ja, meine These. Nun, die Propheten sind natürlich ein ziemlich weit verzweigter Korpus in den Schriften des Alten Testaments. Und auch hier ganz grob, ich kann jetzt natürlich nicht auf alle exegetischen Details eingehen, ich werde ein paar grobe Linien ziehen. Der Prophetismus ist entstanden als eine kritische Gegenbewegung gegen die sogenannte Königstheologie. Die Königstheologie. Was meint das? Das alte Ägypten ist hier das Vorbild, aber das gab es natürlich auch in den Großreichen Mesopotamiens, das gab es auch in China, auch in Mesoamerika oder in den Anden. Es entstanden sakrale Großreiche. Eben Ägypten scheint das erste Modell zu sein, 3000 vor Christus. Ja. Und damit die Idee eines Gottkönigtums. Eines Gottkönigtums, also sakrale Legitimation politischer Herrschaft, zum ersten Mal ein staatliches Gebilde. Und der große Vorteil war, dass damit die Stammesfehden überwunden werden konnten. Solange keine übergeordnete politische Macht ist, gibt es permanente Bedrohung, gegenseitige Bedrohung durch Stammesgesellschaften. Das war das Übel. Die Stammesgesellschaften soll man auch nicht idealisieren. das war das Modell. Und das wollte man auch in Israel übernehmen. Es gab ja auch in Israel eine Zeit der Königsherrschaft. Und im Buch Samuel haben sie das genau, wir wollen einen König, nicht? Die Stämme Israels, waren Stämme, die waren zwar gut verbunden, die waren nicht in permanenten Fäden, aber mit anderen natürlich, im potenziellen kriegerischen, wir wollen auch einen solchen König. Ersten Buch Samuel 8, nicht? Und Königsherrschaft heißt aber nicht nur, die Stammesfäden werden überwunden, sondern das heißt auch natürlich ein Herrschaftssystem plus imperiale Expansion. Nicht? Ägypten ist entstanden durch die Vereinigung von Ober- und Unterägypten. Nun, die prophetische Tradition war nun eine theologische Gegenbewegung. Die Propheten haben dieses Modell der sakralen Monarchien radikal in Frage gestellt. Und das prototypische Bild ist dafür natürlich die Exodus-Erzählung, der Auszug aus Ägypten. Ja, der Auszug aus Ägypten. Manche Exegeten bezweifeln, ob es den Auszug überhaupt gegeben hat. Ja, auf das gehe ich überhaupt nicht ein. Was auf alle Fälle zentral ist, dass dieses Motiv des Exodus bedeutet, hier entsteht eine Religion, eine Gesellschaft, die das Modell sakraler Monarchien hinter sich lässt. Das ist ein anschauliches Bild. Und dieses Exodus kehrt auch dann immer wieder, nicht? In zahlreichen Texten wird es immer wieder neu interpretiert und darauf Bezug genommen. Das ist tatsächlich der innovative Schub. Nun, Ägypten hat ja in der Bibel nicht den besten Ruf, wie Sie wissen, sondern es ist davon die Rede, dass das ein Sklavenhaus sei. Ja? Ich komme gerade aus einer Woche in Ägypten. Alle, das sind die koptischen Christen, nicht? Die beziehen sich nicht auf das Sklavenhaus, sondern dass die heilige Familie nach Ägypten geflohen ist. Also die haben Asyl bekommen in Ägypten. Also das Bild des Sklavenhauses ist auch in der Bibel nicht so einlinig. Ja? Auch Josef und seine Brüder sind ja nach Ägypten, so quasi, weil sie dort überleben konnten. Nun, aber dennoch, das Bild von Ägypten als Sklavenhaus hat sich natürlich eingeprägt. Und das wird auch in der Philosophie noch einmal bestätigt, gleichsam, oder noch verfestigt. Ein Philosoph, Hegel, also frühes 19. Jahrhundert, einer der großen Gestalten der europäischen Philosophie, Hegel hat streng zwischen dem Orient und dem Okzident unterschieden. Der Orient, und damit meinte er die sakralen Monarchien der archaischen Zeit, der Orient markiert eine Epoche, in der es bloß eine Willkürherrschaft des Einzelnen, nämlich des Gottkönigs, gibt, nach Hegel. Ja. Es ist eine reine Despotie, die nur nach der Willkür des Herrschers funktioniert. Hegel sagt, in diesen sakralen Monarchien, speziell Ägypten, gibt es nicht einmal das Bewusstsein von Gesetzlichkeit. Ja? Nomos, griechisch da. Es gibt nicht einmal das Bewusstsein von Gesetzlichkeit. Ja? Das ist eine reine Willkürherrschaft. Also, und das ist auch, sitzt auch sehr tief, nicht? Neben Ägypten als Sklavenhaus, ist in der europäischen Kultur tief verankert die Idee, das Bild der asiatischen Despotie. Die asiatische Despotie, das gibt es auch bei Marx und bei vielen anderen Denkern. Die asiatische Despotie. Nun, da haben uns jetzt die Ägyptologen von diesen Bildern wirklich befreit, muss ich sagen. durch die Entzifferung der Hieroglyphen, Champollion, Stein von Rosette im 19. Jahrhundert, ist die ägyptische Kultur in ihrer ganzen Reichtum, Differenziertheit vor uns neu entstanden oder erstanden. Das muss ich wirklich sagen. Und das hat enorme Auswirkungen auf unsere Deutungen des Prophetismus. Ein zentraler Aspekt. Die sakralen Monarchien waren vor allem geprägt durch den Kult des Sonnengottes. Das finden Sie auch bei den Inkas oder der Shang-Dynastie in China. Es ist wirklich erstaunlich, dass das... Warum Sonnengott? Weil die Sonne den gesamten Erdkreis umkreist. Und das war der Anspruch dieser Imperien, universelle Herrschaft. Universelle Herrschaft. Die Weltherrschaft. Ne? Schon die Ägypter haben... Also nicht nur beachtliche astronomische Beobachtungen, sondern mit der Idee des Sonnengottes war auch die Idee einer Ordnung verbunden. Das heißt, die Sonne stiftet eine Ordnung im Kosmos, der Sonnengott. Ja? Das war in Verbindung mit einer Mythologie, die Sonne versinkt ja dann im Finsteren, nicht? Das ist der Bereich des Chaos, Isfet, aber immer wieder neu wird die Ordnung wiederhergestellt. Also die Ordnung muss gleichsam permanent erkämpft werden gegen Chaosmächte. Also eine kosmische Ordnung, und der Pharao ist der Repräsentant, hier tauchen die alttestamentlichen Bilder auf. Also er ist Sohn Gottes, er ist Ebenbild des Sonnengottes. Auch dieses Motiv gibt es schon im alten Ägypten. Der Pharao stiftet nun, so wie die Sonne die Ordnung des Kosmos stiftet der Pharao die Ordnung der Gesellschaft. Das ist seine Funktion. Insofern ist er göttlich, weil er eine Ordnung stiftet. Gegen Chaos, gegen, ja... Bürgerkriege, Fehden, innere und auch äußere Feinde. Nun, was ist das für eine Ordnung? Der Begriff, dazu habe ich hier Ma'at. Ma'at, eine Göttin. Der Feder spielt im Totengericht, auch das eine Errungenschaft der Ägypten, eine zentrale Rolle. Die Ma'at wird oft mit Gerechtigkeit übersetzt. Allerdings muss man hier sagen, dass der Begriff der Gerechtigkeit hier weiter gefasst ist, als wir das üblicherweise ansetzen. Wir verstehen unter Gerechtigkeit irgendwelche gesellschaftlichen oder zwischenmenschlichen Regeln. Für die Ägypter war Gerechtigkeit auch das, klare Regeln im menschlichen Zusammenleben, plus die Ordnung des Kosmos. Beides war Gerechtigkeit. Auch das findet sich noch in der griechischen Philosophie bei Platon. Dikaiosyne ist der griechische Begriff für Gerechtigkeit. Und bei Platon verwendet diesen Begriff sowohl für die Ordnung des Kosmos als auch der Polis. Das ist noch ägyptisch. Altägyptisch. Nun, worin besteht nun die Ordnung der Gesellschaft? Und das kann gar nicht überschätzt werden, was hier entwickelt wird. Es ist die Grundidee von Recht. Die Grundidee von Recht ist, so die alten Ägypter, der Schutz der Schwachen. Der Schutz der Schwachen. Man bringt immer wieder das Bild vom Gesetz der Fische. Das Gesetz der Fische ist, die großen Fische fressen die kleinen Fische. Die Schwachen. Das Recht bedeutet die Überwindung des Gesetzes der Fische. Auch dieses Bild ist transkulturell, finden Sie in der Mahabharata, in Indien, bei Hesiod und so weiter. Aber die ältesten Quellen haben wir im alten Ägypten. Das Recht. Der Schutz der Schwachen. Nur der Pharao konnte das natürlich nicht alleine machen. Er hatte zahlreiche Beamte, wie Sie wissen, nicht? Und die Aufgabe der Beamten war eben im Namen des Pharao die Ma'at durchzusetzen. Und wir haben zahlreiche Sargtexte im alten Ägypten von Beamten, wo sie gleichsam ihren moralischen Kodex draufschreiben. Ja? Ich lese Ihnen hier ein paar Beispiele vor. Hier heißt es, ich habe die Ma'at erhoben bis zur Höhe des Himmels und ihre Schönheit verbreitet, soweit die Erde ist. Was bedeutet das? Ich habe Recht gesprochen zwischen dem Armen und dem Reichen. Ich habe den Schwachen vor dem Starken bewahrt. Ich habe den Habgierigen zurückgedrängt in seiner Stunde. Ich habe die Witwe beschützt, die keinen Gatten hat. Oder ich war wach für den Notschrei der Weisen. Mit AI. Ich erfüllte all ihre Wünsche. Ich hob das Kind auf, das von Kummer beladen war. Ich beendete sein Leid und wischte seine Tränen ab. Ich ließ die Klagende ihre Trauer vergessen. Ich salbte die arme Witwe. Ich gab Kleider den Nackten. Das ist der Moralkodex der altägyptischen Beamten. Vieles assoziieren sie schon, nicht? Psalmen, jesuanische Botschaft und so weiter, bis zum Endgericht Matthäus 25. Das heißt, auch dieser Prototyp, der Schutz der armen Witwen und Waisen, ist eine permanent wiederkehrende Floskel der altägyptischen Theologie. Also keine Willkürherrschaft, keine reine Despotie, sondern eine sehr anspruchsvolle Idee von Gerechtigkeit, die man zum Beispiel bei Homer noch nicht findet. Obwohl das 1000 Jahre später ist. Nun, dennoch gibt es ein Problem. Denn, ja, also, du kannst dir die Fragen, haben die Beamten das auch wirklich gemacht? Ne? Es gibt eine gewisse Differenz zwischen dem, was man als ein moralisches Ideal, nicht, und dem, was man dann wird. Das kennen wir alle von uns selber, nicht? Warum wir nicht das Beamten? Aber dennoch finde ich es beachtlich, als Beamter, ich bin selbst Beamter gewesen, nicht? Das ist schon ein hohes Ethos für einen Beamten, nicht? Das kann man durchaus würdigen. Nur, das Problem war, die politische Macht war sakralisiert. Das heißt, wenn der Beamte oder Pharao das nicht erfüllt hat, gab es eigentlich keine Möglichkeit, das irgendwie einzuklagen, ne? Sozusagen. Das ist es. Ne? Das ist die offene Flanke. Daher konnte natürlich auch das ägyptische System also ein sehr autoritäres Machtgebilde sein, weil die politische Macht nicht antastbar war. Und genau hier setzt nun die alttestamentliche Prophetie ein. Die alttestamentliche Prophetie wendet sich ja gegen die Königstheologie, wir wollen auch so ein Königreich, ja. Wendet sich gegen die Propheten, wenn sich gegen das Pharaonentum. Und zwar im Namen nun eines Gottes, der radikal transzendent gedacht wird. Jahwe ist ein radikal transzendenter Gott, auch gegenüber dem Kosmos. Ja. Und damit wird quasi die Sakralisierung politischer Macht aufgebrochen. Daher ist dieser radikale Monotheismus auch so wichtig. Es gab das auch schon in Ägypten bei Echnaton. Ja? Einen ersten Versuch, es ist quasi, hat Gegenreaktion, ist letztlich gescheitert. Das war die berechtigte Kritik. Wenn Sie Deuteronomium 17 aufschlagen, da wird nun auf dieser Basis der König geschildert. Es gibt ja noch eine Phase des Königtums. Ja. Aber was ist dieser König? Ein frommer Mann. Er soll die Bibel lesen, soll keine Rosse und Heerscharen da aufbauen. Also alle Motive der Macht werden hier radikal in Frage gestellt. Er ist zwar von Gott, von Yahweh ernannt, aber ja, er ist kein Pharao, kein Gottkönig. Ja. Er hat selbst so quasi sich den Worten Gottes unterzuordnen. Während Ramses, wenn sie schon in Ägypten waren, nicht, sich selbst in die Reihe der Götter stellt. Im Ramses-Tempel nicht. Er ist selbst Teil des Pantheons. Ja. Das ist unvorstellbar für die Propheten. Nun, aber die Propheten haben zugleich die Ma'at aufgenommen. Das heißt, den Kern der Ma'at-Theologie, den moralischen Kern, haben sie aufgenommen. Und damit wird zugleich die altägyptische Theologie radikal umgebaut. Der eigentliche Schutzherr der Armen ist Jahwe selbst. Nicht der Pharao, nicht vermittelt durch den Pharao. Jahwe selbst. Das heißt, die Propheten entwickeln eine Theologie, der Gott der Armen. Jahwe ist der Gott der Armen. Auch in dem Psalmen und so weiter wird von den Armen Gott selbst angerufen, nicht ein König. Gott selbst angerufen. Er ist der Gott der Armen. Er ist der Gott, der für diese Gerechtigkeit steht. Da die politische Sphäre weitgehend, nicht völlig, ja, weit doch beachtlich in dieser Zeit entsakralisiert ist, wird nun die Moral der Ma'at zum Lebensprinzip, zum Orientierungsprinzip aller Gläubigen. Ja. Natürlich war auch im alten Ägypten dann, dass beim Totengericht musste dann jeder sich verantworten für das gesamte Leben, ja, ob er die Ma'at verwirklicht hat. Und das wird nun in der Prophetie ins Zentrum gestellt. Und zwar nicht nur als Moral, sondern die Propheten kritisieren nun den Kult, den Opferkult. Sie plädieren zwar nicht dafür, den Opferkult abzuschaffen, aber er wird radikal relativiert. Und da kennen Sie sicher die berühmten Stellen, also wo es von den Propheten immer wieder heißt, nicht Opfer will ich, ja, sondern gerechtes Handeln. Nicht die Opfer sind entscheidend, sondern die Praxis der Gerechtigkeit. Oder Fasten, nicht? Berühmter Text bei Jesaja 58, seht an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte. Ja? Und alle eure Arbeiter treibt ihr an. Seht, ihr fastet und es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. Nicht? Also ihr fastet zwar, aber was die Ma'at, ist völlig egal. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme Drogen kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche? Ein Tag, in dem sich der Mensch demütigt, wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich in Sack und Asche bedeckt, das ist schon Fasten, ja, wir sind gerade in der Fastenzeit, nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Ist nicht das ein Fasten, heißt es nun, wie ich es wünsche, die Fesseln des Unrechts zu lösen? Das ist das eigentliche Fasten. Die Fesseln des Unrechts zu lösen. Die Stricke des Jochs zu entfernen. Unterdrückte freizulassen. Jedes Joch zu zerbrechen. Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen? Obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen? Wenn du einen Nackten siehst, ihn zu begleiten und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen. Das ist das Fasten. So Jesaja 58. Und bei Jeremia 22 finden Sie den Spruch, der auch der Titel meines Vortrags ausmacht. Dem Schwachen und Armen verhalf er zum Recht. Es geht hier um einen bestimmten König, den Jeremia hier anspricht. Das war gut, sagt er. Heißt nicht das, mich zu erkennen? Heißt nicht das, mich zu erkennen? Das heißt, die Praxis der Gerechtigkeit, konkret der Schutz der Schwachen, wird von den Propheten als die eigentliche religiöse Praxis aufgewertet. Das ist der eigentliche Gottesdienst. Ja. Bestimmte christliche Gruppen werfen heute Christen, die das verbreiten, vor, dass sie den christlichen Glauben in einen säkularen Humanismus auflösen. Das ist der ständige Vorwurf, ja, vor allem rechtskatholischer Kreise. Wir sagen, ja, das ist die Botschaft der Propheten. Die Praxis der Gerechtigkeit ist der eigentliche Gottesdienst. Und diese Botschaft wird fortgeführt im Neuen Testament, in der jesuanischen Botschaft. Was immer man vom historischen Jesus gesichert sagen kann, das ist wieder eine exegetische Frage. Aber eines scheint ziemlich sicher zu sein, dass Jesus aufgetreten ist, die Stämme Israels zu sammeln und nach Markus 1, dass er das Reich Gottes verkündet hat, das Anbrechen des Reiches Gottes. Basileia ist Königsherrschaft. Aber nicht die Königsherrschaft des Pharao, sondern nun wird ja der Kern der Königsherrschaft des Pharao, weil sie ihm diese moralische Praxis übersetzt. Basileia in der jesuanischen Botschaft setzt schon die Entsakralisierung natürlich der sakralen Monarchien voraus. Und hier beruft sich, so die Evangelien, Jesus selbst auf die Propheten. Denn nach Lukas 4, erstes Auftreten Jesu in Galiläa, also programmatisch. Worum geht's? Ja? So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das ist einer der Gottesknechtslieder, die hier angesprochen sind, und die Gottesknechtslieder, die durchziehen die Deutungen der Evangelien. Das ist eine unglaublich starke Vorlage. Nun, Und um das jetzt quasi etwas abzukürzen, im Matthäus-Evangelium finden Sie ein Endgericht, eine radikale Position. Ja. Im Endgericht werden wir ausschließlich danach gefragt, nach Matthäus, was wir den Hungernden, Dürstenden, Nackten, Obdachlosen und so weiter getan haben. Das ist noch radikaler als im 125. Kapitel des ägyptischen Totenbuches, denn da gibt es auch eine ganze Reihe kultischer Vorschriften, die man erfüllt haben muss. Matthäus lässt die kultischen Normen im Vergleich zum Altägypten völlig weg. Auch das eine Wirkung der prophetischen Kultkritik. Es ist nicht das Eigentliche. Ja. Wir sehen also, wie über diese prophetische Theologie das ins Zentrum der jesuanischen Botschaft vordringt. Nun, durch die philosophischen Reinterpretationen dieser jüdisch-christlichen Tradition ist bedauerlicherweise dieses prophetische Erbe verdrängt, relativiert, abgeschwächt, zum Teil ja, völlig marginalisiert worden. Wie konnte sowas geschehen? Das hängt natürlich mit den inhaltlichen Positionen der griechischen Philosophie zusammen. Bei Platon gibt es eine starke Dualität zwischen der sichtbaren Welt, die wir durch die Sinne wahrnehmen, und einer idealen Ordnungsstruktur, die wir nur mit dem Denken wahrnehmen können, erfahren können. Ja? Und das spiegelt sich in einem anthropologischen Dualismus zwischen Leib und Seele, ja, bei Platon. Also die sogenannte Leibfeindlichkeit des Christentums ist ein Stück weit, oder ein beachtlicher Teil, Import durch die griechische Philosophie. Das Alte Testament kennt gar nicht diesen Leib-Seele-Dualismus. Ja. Um jetzt einen Sprung zu machen, bei Augustinus, der sich stark auf Platon bezieht, ja, wird dies gewiss in seinem strukturbildenden Modell, und damit wird die jesuanische Reich-Gottes-Botschaft doch in einer beachtlichen Weise umgedeutet. Nämlich, bei Augustinus ist der Reich Gottes erstens vor allem eine jenseitige Realität. Im Unterschied zum irdischen, sinnlichen, das der Ort der Sünde ist. Für paulinische Sündentheologie schlägt hier durch. Ja. Das heißt, diese platonische Schemata, eine enorme Weichenstellung. Also zum Beispiel bei Paulus im ersten Korintherbrief. Paulus unterscheidet zwischen Sarg, Fleisch und Geist. Und das hat Augustinus mit Körper und Seele, mit Platon, identifiziert. Aber bei Paulus steht nicht Soma, griechisch Körper, oder Psyche, Seele, sondern steht Sarx und Pneuma. Und das ist etwas völlig anderes als der Leib-Seele-Dualismus bei Platon. Denn Sarx meint nach Paulus nicht das Fleisch im Unterschied zur Seele oder zum Geist, sondern Fleisch, Sarx meint den ganzen Menschen, der sich gegen Gott stellt. Und Pneuma meint den ganzen Menschen, der sich Gott öffnet, aus dem Geist Gottes lebt. Und das ist bei Augustinus eben in diese platonische Anthropologie dann hineingezweigt worden, mit beachtlichen Folgen. Denn das Reich Gottes ist nun bloß ein innerliches Geschehen und ein jenseitiges Geschehen. Ja. Das ist die Dualität. Nun, damit wird natürlich die sozialkritische Dimension des Prophetismus radikal neutralisiert. Das zeigt sich auch politisch, nicht? Augustinus kritisiert zwar die imperiale Herrschaftsgewalt, ja, des Römischen Reiches, also politische Ordnungen sind Räuberbanden, nicht? Radikale Kritik im Unterschied zu Eusebius, der die antiimperialistische Tradition der jüdisch-christlichen Tradition mit dem römischen Imperialismus verbunden hat, die Reichstheologie. Ja. Also das ist natürlich ein gewaltiger Schwenk, unter Anführungszeichen. Nicht? Jesus hat in der Versuchungsszene, nicht? Jesu Versuchungen durch den Teufel, die erste Versuchung ist die Weltherrschaft. Die Weltherrschaft, das war auch der Selbstanspruch des Römischen Reiches seit Augustus, nicht? Aller Imperien, ist im Neuen Testament eine Versuchung des Teufels. Also eine radikalere Kritik kann man kaum mehr entwickeln. Ja? Und Eusebius hat aber nun Kaisertum und Christentum verbunden. Die Reichstheologie. Ja? Also hier sehen Sie, ja, wie nicht nur durch die Philosophie, sondern auch durch die sogenannte Reichstheologie das prophetische Erbe, ja. Und das ist ein Skandalon, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen im Christentum. Nun, dennoch ist, das vielleicht eher jetzt als Ausblick, dennoch ist das prophetische Erbe auch immer wieder hochgekommen. Man konnte es nicht völlig neutralisieren. Schon in den frühchristlichen Gemeinden, das waren Gemeinden, wo die Armen, die Unterschichten sich getroffen haben. Ja, war keine elitäre philosophische Gemeinschaft. Oder die Armutsbewegungen im Mittelalter, Franziskus und so weiter, Franz von Assisi, nicht? Es bricht immer wieder auf. Aber in einer besonderen Weise, und das ist mein jahrzehntelanger Forschungsschwerpunkt auch gewesen, in Lateinamerika. Und das beginnt im 16. Jahrhundert mit der Eroberung der amerindischen Völker. Hier finden Sie wie in einem Brennglas so quasi verbunden, was ich Ihnen jetzt so quasi historisch rekonstruiert habe. Die Konquiste Amerikas wurde zunächst gerechtfertigt, christlich, mit der Reichstheologie von Eusebius. Jetzt bricht das christliche Weltreich wirklich an. Erst mit Spanien. Ja? Die Römer, also auch Konstantin, haben ja nur die Ökumene beherrscht, aber wir beherrschen jetzt die Welt, die Erde. Ja? Und es gibt 1523 ein erstes Gespräch zwischen Franziskanermönchen und den aztekischen Weisheitslehrern, den Tlamatinime. Und was bringen die Franziskaner vor? Erstens, ihr seid jetzt Untertanen des christlichen Gottes. Zweitens, zugleich Untertanen des spanischen Kaisers. Es ist ein Absatz. Ne? Reichstheologie. Aber durch die extremen Gewaltexzesse in dieser Eroberung, die eine demografische Katastrophe für diese Völker verursacht hat, kommt es nun zu einer Wiedergeburt des prophetischen Geistes. 1511 gibt es eine berühmte Predigt in Santo Domingo von einem Antonio de Montesinos. Also können wir sagen, in irgendeinem Winkel der Welt. Ja, aber das war die wahrscheinlich wirkmächtigste Predigt überhaupt. Montesinos klagt die spanischen Kolonisten in aller Schärfe an. Diese Gewalt kann durch nichts gerechtfertigt werden. Der verweigert die Absolution. Das war damals quasi das kirchliche Druckmittel. Es wird diese Gewalt radikal in Frage gestellt. Und auf dieser Basis, und diese Predigt hat eine jahrzehntelange, die das ganze 1600 hindurchzieht, Debatte über die Conquista Amerikas ausgelöst. Das ist die große Zeit der spanischen Theologie und Philosophie, der Schule von Salamanca. Und in dieser Phase entsteht zum Beispiel aus christlichen Motiven die Idee des Völkerrechts. Francisco de Vitoria, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, gilt als Begründer der Schule von Salamanca. Im Februar war ja ein einwöchiger Kongress, weil der ein Jahrestag ist, über die Schule von Salamanca. Vitoria kritisiert die Idee des Reiches grundsätzlich. Er sagt, aus christlicher Perspektive, aber auch philosophischer Perspektive, macht die Idee eines Weltreichs keinen Sinn. Erstens gab es nie ein Weltreich, das alle beherrscht hat. Zweitens, und hier bezieht er sich auf eine Philosophie, das stoische Naturrecht, das sich auch Thomas bezogen hat. Nach dem stoischen Naturrecht sagt er, sind alle vernunftbegabte Wesen und damit legitime Herren ihrer Länder, so wie wir. Sie können sich selbst regieren, das war die Kritik von Aristoteles. Es gibt Völker, die können sich gar nicht selbst regieren, dann müssen sie erobert werden. Ja? Nein, sie sind legitime Herren ihrer Länder und schon gar nicht christlich. Das Reich Gottes bedeutet nicht Weltreich. Auch kein christliches Weltreich. Und auf dieser Basis der Imperialismuskritik entwickelt Vitoria die Idee des Völkerrechts. Zum ersten Mal in Europa wird philosophisch die Idee eines Völkerrechts entwickelt. Denn die antike Philosophie war eine Polis. Aristoteles, Platon waren auf die Polis bezogen, kein Weltreich. Und die Stoa hat das Römische Reich mehr oder weniger hingenommen. Nicht legitimiert, aber auch nicht kritisiert. Es gab keine Idee des Völkerrechts. Das heißt, die Idee des Völkerrechts ist eine Errungenschaft des christlichen Denkens in Verbindung mit Philosophie, aber auch der antiimperialistischen Theologie, also einer religiösen Quelle, dem geht. So ist das Völkerrecht entstanden. Ich betone das, weil heute das Völkerrecht gerade zertrümmert wird. Die Alternative ist Imperium und Politik imperiale Einflusszonen. Das erleben wir heute. Muss zum Schluss kommen, genau. Die Bartolomé de las Casas, einer der großen Gestalten, er hat eine zweite Bekehrung erfahren, als Priester, also als katholischer Priester. Er war Encomendero, also er hatte seine Sklaven, also seine Leibeigenen, muss man sagen, der Indigenen. Und er hatte eine Bekehrung durch einen Spruch von Jesus Sirach, wo davon die Rede ist, wer sogar den Arbeiter den Lohn vorenthält, saugt ihnen das Leben aus. Und Gott ist die Quelle allen Lebens. Das heißt, denn Ausbeutung ist die zentrale Sünde, weil sie den Gott des Lebens missachtet. Und das führt Las Casas dazu, seine Encomenda aufzugeben. Er zieht auch die strukturelle Konsequenz. Also nicht nur innerlich, ja, oder jenseitig des Reich Gottes, sondern einschließlich der sozialpolitischen Strukturen. Und daran haben die Theologien und Philosophien der Befreiung im 20. Jahrhundert angeknüpft. Also die Gustavo Gutierrez, der Begründer der Theologie der Befreiung, ist ja prototypisch. Das heißt, die Theologien der Befreiung haben das prophetische Erbe, das schon im 16. Jahrhundert neu aufgebrochen ist, noch einmal in ihre Zeit hinein übersetzt. Mit allen Problemen, die ich gar nicht negieren will, aber das ist eine zentrale Errungenschaft dieser Theologien. Und Papst Franziskus kommt aus Argentinien, das ist ein Hotspot gewesen. Ich kenne auch seinen Lehrer. Genau aus dieser Quelle geschöpft. Ja, soweit ein kleiner Bogen noch in die Gegenwart, den können wir in der Diskussion gerne noch vertiefen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Ja, es war wirklich eine einzigartige Einführung, die Sie uns gegeben haben. Der Überblick, dass es eigentlich immer ums Gleiche geht, nur unter anderem Blickwinkel. Und dieser historische Überblick war wirklich für mich etwas auch ganz Neues, Herausforderndes. Aber eigentlich geht es immer darum, um dieses gerechte Handeln und dass da immer ein großer Unterschied ist zwischen Theorie und Praxis. Danke auch für Ihren Bezug auf das Völkerrecht. Ich denke, wir hätten Ihnen noch lange zuhören können, aber ich darf Sie wieder einladen und wir werden das fortsetzen, weil es wirklich einmal ganz was anderes auch für mich war, dieser Spannungsbogen wirklich, der aber trotzdem wie ein roter Faden war. Vielen Dank dafür und vielleicht haben Sie Fragen.
Franz Wittmann, ich bin aus Zürich. Vielen Dank, auch ich bin sehr beeindruckt von der Ernsthaftigkeit und Konsequenz, mit der Sie diesen philosophischen Ansatz mit Blick auf den Prophetismus wagen. Ich kann Ihnen berichten, im Kirchenrecht wird da noch viel härter gekämpft, weil es da auch um Strukturen geht, die heute neu zu schaffen sind oder mindestens zu überholen sind. Und gerade dieser Link zum Völkerrecht ist interessant, weil es eine ähnliche Debatte gibt es heute über die Anwendung der Menschenrechte in der Kirche, zum Beispiel auch der Kinderrechte. Das ist also, und dann eine Frage, die vielleicht nicht so ganz höflich ist, aber ich würde Sie gerne noch nach zwei Fakultätskollegen fragen, wie Sie diese positionieren. Der eine ist Professor Aßmann, der einen ethologischen Ansatz sehr viel ist, und Professor Schwienhaus Schönberger, der diesen Monotheismusentwicklung in der jüdischen Welt nachverfolgt hat. Wo sind Sie sich da positioniert? Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich gehe vielleicht primär auf Aßmann ein. Mit ihm hatten wir eine lange Debatte, auch in Wien. Ja, ich kannte ihn dadurch auch persönlich sehr gut. Ich habe von Aßmann unglaublich viel gelernt. Das, was ich hier von Ägypten kurz erwähnt habe, gibt es ein wunderbares Buch von Aßmann, das den Titel hat, Ma'at. Das empfehle ich Ihnen sehr. Ja, das ist auch das hat natürlich eine Entwicklung, nicht die ich jetzt übergangen habe, aber die Texte stammen aus diesem Buch. Nun, Aßmann, ist gar nicht so leicht in zwei Sätzen, weil er seine Position auch verändert hat. Aßmann hat ja das, was ich jetzt sehr positiv dargestellt habe, nicht als einen gewaltförmigen Monotheismus radikal kritisiert. Das heißt, nach Aßmann verteidigt Ägypten, nach Aßmann ist der altisraelitische Monotheismus per se gewaltförmig. Zunächst in dem Buch die mosaische Unterscheidung, weil zwischen wahrer und falscher Religion unterschieden wird und damit so quasi andere Religionen radikal negiert werden. Und durch die Idee eines radikal jenseitigen Gottes verbunden mit einem starken Offenbarungsanspruch. Ja, und da ergeben sich wieder Exklusionen gegenüber anderen. Und daher ist dieser Monotheismus per se gewaltförmig. Dem stellt er den Kosmotheismus zunächst im alten Ägypten gegenüber, der eben eine Götterwelt entwickelt hat, die auch dann in der hellenistischen Zeit übersetzbar war. Nicht? Auch die Griechen haben dann bestimmte ägyptische Götter mit ihren Göttern verbunden. Das heißt, der Polytheismus war gegenseitig übersetzbar und insofern relativ friedlich. Hm? Nun, ich habe selbst auch gegen Aswan gesagt, das ist eine extrem schiefe Gegenüberstellung, denn die Idee von wahr und falsch ist natürlich eine fundamental philosophische. Und der philosophische Monotheismus in Griechenland kommt bei ihm eigentlich gar nicht wirklich vor. Hier, Platon unterscheidet wirklich zwischen wahrer, der Wahrheit, also Idee des Guten, als Göttliches. Und die Polis muss auf diesem Prinzip aufgebaut werden. Und wer das nicht vollzieht, kann nicht Bürger der Polis sein. Platon in dem Nomoi Spätwerk unterscheidet drei Arten von Atheismus, für die er drei Arten von Gefängnissen vorsieht. Das ist auch gewaltförmiger Monotheismus. Nun, Aswan hat das nun später revidiert. Und zwar hat er in dem Buch Exodus nun vom Monotheismus der Treue gesprochen. Das heißt, es ist das Problem für ihn ist, dass Jahwe ein Volk erwählt, so quasi in einseitiger Laune gleichsam, ja, eifersüchtig, ja, und damit entsteht so quasi eine spezielle Beziehung, die gewaltförmig ist, weil sie andere wieder ausschließt. Dem stellt er nun einen weisheitlichen Monotheismus gegenüber, der sich auch bei den Propheten schon findet, aber über Persien dann so quasi rezipiert worden ist und der dann philosophisch in der sogenannten Idee der Alleinheit, die auch bei Cusanus vorkommt, dann auch bestimmte christliche Traditionen. Also es wird differenzierter. Ja. Nun, was Aswan grundsätzlich, das ist meine Grundsatzkritik, ausblendet, ist, natürlich, solche religiösen Innovationen, wie immer man sie jetzt konkret deutet, haben auch ihre Ambivalenzen. Das möchte ich überhaupt nicht negieren. Ja? Das ist auch in der Neuzeit, in der Aufklärung, jede radikale Kritik, nicht, droht auch überschießend zu sein. Und das zeigt sich schon in der griechischen Philosophie, die Mythen wurden radikal kritisiert, aber dann später reinterpretiert. Vielleicht ist dann doch was dabei, was wir noch brauchen können. Und insofern gibt es in dem Moment, wo etwas Neues aufbricht, immer auch Exklusionen, Gewaltelemente. Aber dies kann dann wieder bearbeitet werden. Nicht? Aswan wirft ja vor, dass nun Gott, Jahwe, als unmittelbarer Gesetzgeber, völlig autoritär das Gesetz vorgibt. Nicht mehr vermittelt durch den Pharao. Sagen, ja, das stimmt zum Teil, aber die jüdisch-christliche Tradition musste sich philosophisch interpretieren. Und da können diese autoritären, dogmatischen Kanten abgebaut werden. Ja? Und das ist eigentlich schon seit tausenden Jahren in Gang. Und das wird von Aswan meiner Meinung nach ignoriert. Das ist ganz grob jetzt einmal die Kritik, dass ich nicht zu lange rede, konzentriere ich mal auf Aswan. Ja, ist jetzt ein bisschen schwer, direkten Kollegen. Ja, ich muss passen, ja.
Ich darf jetzt
Ja. Ja.
Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Die Philosophie stellt Fragen und die Theologie vereinfacht gesagt gibt Antworten. Denn in der Theologie wird gesagt, wohin uns der Glaube führt und so weiter. Was mich irgendwie befremdet ist, oder vielleicht bin ich dazu uninformiert, gibt es zwischen Theologie und Philosophie geistige kommunizierende Gefäße, also Verbindungen? Oder ist das so eine Parallelwissenschaft?
Ich würde sagen, ab einer bestimmten Zeit können sie gar nicht mehr getrennt werden. Ja? Auch die Philosophie stellt nicht nur Fragen, sondern Platon und Aristoteles haben selber umfassende Deutungen auch des Göttlichen entwickelt, die dann auch von der jüdisch-christlichen Tradition aufgenommen worden sind. Ja, die sahen auch darin keinen Widerspruch. Also gerade die neuplatonische Vorstellung des Göttlichen war für viele Denker des Christentums fast ein verbindlicher Rahmen. Ja, das gilt auch für die islamische, bestimmte Tradition der islamischen Theologie. Das heißt, es ist eine Konvergenz. Allerdings, nicht alle Philosophien lassen sich auf diese metaphysischen und religiösen Fragen ein. Es gibt eben in der Philosophie auch Philosophien, die sagen, radikal materialistische Weltdeutung ist genug. Mehr brauchen wir nicht. Mehr geht auch gar nicht. Ja? Hier gibt es die Differenz zwischen Theologie und Philosophie. Aber eine Theologie ist seit dem 2. und 3. Jahrhundert christlich zum Beispiel gar nicht ohne Philosophie möglich. Also der entscheidende Schritt war dann von Clemens von Alexandrien, der wie Platon nun auch die Theologie auf eine Erkenntnistheorie aufgebaut hat. Denn die Frage ist, ja, die drei Fragen, die Sie genannt haben, dem stellt die Philosophie dann irgendwann die Grundfrage, ja, was können wir überhaupt erkennen? Und wie können wir etwas erkennen? Bevor wir zu irgendeinem Inhalt kommen. Ja? Das war schon die Sache Platons. Und das hat Clemens von Alexandrien dann in der Theologie integriert.
Ich möchte noch einen Gedanken dazu sagen, weil wir von Theologie sprechen einerseits und dann Philosophie andererseits. Wie frei war die Theologie? Wir stammen alle aus einer Zeit, wo es ein Staatskirchentum gab. Wir kommen aus Jahrhunderten von Untertanenschaft. Das heißt, die Kirche hatte ja eine Aufgabe für die Mehrheit der Menschen, Unterricht zu erteilen. Das war eine Staatsaufgabe. Diese Verpflichtung hatte die Philosophie sogar die Universitäten von San Lorenzo und Coimbra an Ordenshochschulen. Die Jesuiten, der Dominikaner. Das heißt, die Theologie ist doch erst jetzt, ich weiß nicht, die Kirche und die Seelsorge ist doch erst jetzt frei, was Kardinal Königburg gesagt hat, eine freie Kirche in einem freien Staat. Das ist etwas Neues. Und ich sage mir etwas dazu, dieses 78, aber meine Tante Peppi hat gesagt, in den Kirchen, es war eine Angstkirche, unsere Kirche war eine Angst- und Verängstigungskirche. Und wir haben uns davon befreien können. Nicht zuletzt durch das Vatikanische Konzil, das heißt.
Bitte, ja.
Darf ich noch zum Thema Fasten etwas sagen, ja, was angesprochen wurde? Da hat unser Papst etwas sehr Wichtiges gesagt. Fasten mit der Zunge, die Worte, die verletzen können. Und das betrifft jeden von uns. Das bleibt keine wunderschöne Theorie, sondern das betrifft einen jeden. Danke.
Ich
denke ich, das, was Sie gesagt haben, und bin kritisch. Sie sagten, aus dem Neuen Testament geht hervor, wir Christen werden beurteilt danach, was wir den Armen und Reichen, den Armen schaffen tun. Was haben wir in unserer Kultur, die auf unserer Religion basiert, gemacht? Wir haben einen extremen Sozialismus herausgebildet, der zu einem Wohlstand geführt hat, der undenkbar gewesen wäre für Generationen vor uns. Nicht vorstellbar für die Schreiber der Evangelien, was da noch gekommen ist. Der Wohlstand, der alle Schichten betrifft, in unserer Kultur. Was ist die Folge? Man sieht kaum noch, wer ist wirklich arm, wer ist schwach. Bei uns, basierend auf dem Christentum, werden eigentlich, finde ich, alle versorgt. Alle gepflegt, alle versorgt. Das, was mit Armut gemeint war, ist nicht mehr zu finden, nicht mehr zu sehen. Was ist die Folge? Wir in unserer Kultur, wir ziehen an wie ein Magnet. Wir werden, ich sage mal negativ, auch ausgenutzt und, das Traurige, teilweise sogar dabei verachtet. Das finde ich jetzt nicht mehr angemessen.
Ja, das ist ein großes Thema jetzt, nämlich wie man diese Botschaft natürlich in die Gegenwart jetzt übersetzt. Und ja, wir leben, da haben Sie völlig recht, in einer völlig anderen Zeit, einer globalen Marktwirtschaft. Und auch das ist, das wäre ein eigenes Thema, ja, christlich mit legitimiert worden. Ja, also zum Beispiel John Locke, gilt als Begründer des Liberalismus in Europa. Er hat die Arbeitstheorie des Eigentums entwickelt, aber auch die grenzenlosen ökonomischen Wachstums. Und Locke versucht, quasi soziale Standards einzubauen. Ja? Also das Subsistenzrecht jedes Menschen. Das Subsistenzrecht jedes Menschen muss nach Locke gewahrt werden. Das ist etwas, was zum Beispiel die Denker des Neoliberalismus nicht mehr akzeptieren. Für die gibt es kein Subsistenzrecht des Einzelnen. Nun, ja, wir können jetzt lange diskutieren, ob es Armut in unseren Gesellschaften gibt. Ich war jahrzehntelang in der Pfarrcaritas meiner Pfarre tätig. Ich gestehe, ich habe genug Arme gesehen und sind zum Teil unsichtbar. Wenn man dann in die Wohnungen geht und so weiter, sieht man taucht man in eine völlig andere Welt ein. Und diese Armut vererbt sich auch. Also es ist eine, ich könnte jetzt stundenlang davon erzählen. Das ist der eine Aspekt. Ich bin nicht so sicher, dass die Armut überhaupt erledigt ist. Das zweite ist die globale Dimension. Ja, die globale Dimension. Wenn Sie die letzten 400-500 Jahre anschauen, den Aufstieg Europas, so war das sicher auch durch eigene Innovationen. Ja. Ich bin nicht so schematisch und sagen, unser Reichtum ist bloß durch die Ausbeutung der dritten Welt, sogenannten dritten Welt entstanden, aber natürlich, ich war viel in den Ländern des globalen Südens und hier sehen wir, was es bedeutet, ja, dass wir unseren Wohlstand weiter steigern, was den Ressourcenabbau betrifft. Ja. Es ist für Länder, die reich an Ressourcen sind, fast ein Fluch, dass sie diese Ressourcen haben. Ja. Ein Fluch, weil damit die Konzerne natürlich ohne Rücksicht auf irgendwelche sozialen und ökologischen Dinge. Und das ist nicht etwas Neues, das spielt sich seit langer Zeit ab und wurde auch zum Beispiel in Lateinamerika von einem Denker Mariátegui schon in den 1920er Jahren massiv kritisiert. Ja. Mariátegui hat gesehen, weil man sagt, ja, die waren einfach nicht produktiv genug, nicht? Das ist so quasi die übliche Idee. Die hätten ja auch Mariatti gezeigt, die Ohnmacht, und Lateinamerika war schon dekolonisiert, nicht? Die hatten schon die Unabhängigkeit, im Unterschied zu Afrika oder Südostasien. Er hat gesehen, dass es Interessensallianzen gibt zwischen den sogenannten bürgerlichen Eliten in Peru, die aber nicht produktiv sind, und den Wirtschaftseliten im Westen. Weil die Eliten in Peru den Zugang, es genügt ihnen, den Zugang zu Bodenschätzen billiger Arbeitskraft zu ermöglichen. Ja? Und durch die Allianz, Peru ist noch immer mehrheitlich indigenes Land, ja, gibt es fast keine Chance, diese Machtallianz aufzubrechen. Ja? Und das sind so strukturelle Kanäle, die natürlich auch unseren Reichtum ermöglichen. Ja? Und hier denke ich auch immer an einen Satz von Platon. Platon sagt, ja, das hat Aristoteles zwar wieder, es gibt die aufgedunsene Polis. Die aufgedunsene Polis, die ihre Bedürfnisse so quasi extrem steigert. Und Platon sagt, eine solche Polis muss Krieg führen. Und Athen ist für ihn das beste Beispiel. Die haben so quasi die, bis ins Schwarze Meer hinein, nicht, die ganzen Getreide- und Handelsströme versucht zu kontrollieren, nicht? Das heißt, man muss, um das hohe Bedürfnisniveau zu halten, muss man nicht den Zugriff auf die Ressourcen sicherstellen. Und das geht nicht ohne Gewalt. Auch heute nicht. Ja? Auch heute nicht.
Der heutige Vortrag steht ja einen Hinblick, die Prophetie. Sind nicht diese drei Weltreligionen Ergebnis eines Propheten, der beginnt einmal, der erste war der Moses, der seit Abels versklavten Teil des ägyptischen Volkes herausgeführt hat und ihnen dann die zehn Gebote sozusagen fürs weitere Existenz, für die weitere Existenz dargelassen hat. Der zweite Prophet wäre Jesus, der auch aus der Armut der damaligen Bevölkerung entstanden ist. Und der dritte Prophet wäre Mohammed, der die Konflikte der arabischen Völker, die seinerzeit erkannt hat, dass er sie vereinen muss, um die Armut zu bekämpfen, die dort geherrscht hat. Und haben wir jetzt nicht die Auswirkung eines, genau dieses Propheten, weil sich hier eine Macht so sieht, dass sie die einzig wahre Religion ist und daher das Recht hat, auch eine Atombombe zu haben. Mit den ganzen politischen Konsequenzen. Daher sage ich, meine Konklusion ist, Prophetie war nicht immer wirklich gut für die Menschen.
Dazu vielleicht zum letzten Islam. Ich deute die Genese des Islam im historischen Kontext folgendermaßen. Es ist richtig, auch die auch Mohammed hat so quasi diesen prophetischen Monotheismus auf der arabischen Halbinsel gegen noch stehende polytheistische Kulte vollzogen. Insofern steht er tatsächlich inhaltlich ganz nahe der jüdisch-christlichen Tradition. Aber Mohammed tritt ja auf im 7. Jahrhundert und hier sind wir in einer völlig anderen Zeit. Hier sind wir in der Zeit, in der diese neuen Religionen, das gilt nicht nur für das Christentum, auch für den Zoroastrismus, für den Konfuzianismus und so weiter, wo diese neuen Bewegungen zur Legitimation von Großreichen geworden sind. Ja? Auch Byzanz war so organisiert, aber auch in China, einmal war es der Buddhismus, dann der Konfuzianismus, je nachdem. Ja? Und daher war Mohammed zugleich auch eine politische und auch militärische Gestalt. Heute wird immer kritisiert, der Islam kann daher nicht Religion und Politik unterscheiden. Wir sagen, ja, es wird unterschieden wird es, so wie in Byzanz. Da wird auch, Johannes Chrysostomos hat auch das Religiöse vom Politischen unterschieden, aber das Politische ist natürlich der christliche Kaiser. Und so ist das auch im Islam. Im Islam, in dieser Zeit gab es gar keine Alternative. Alle Reiche haben nach diesem Modell funktioniert. Das heißt, die Religion war einerseits Legitimationsgrundlage, andererseits kritisches Korrektiv. Beides. Ja? Und die demokratische Entwicklung kommt in der Neuzeit, auch in Europa. Erst in der Neuzeit. Und da sich der Islam auch auf vieles eingelassen hat, könnte es, und es kennt genug Kollegen, ja, aus der islamischen Welt, könnte das natürlich auch machen, machen es auch viele. Aber ja, die Frage ist, welche Gruppen sich durchsetzen. Ja. Mit der einzig wahren Religion, das stelle ich quasi mit Sokrates. Darum habe ich mit dem Vernunftteil begonnen, radikal in Frage. Ja. Wir deuten Texte mit unserer Vernunft. Und das ist ein offener Prozess. Hier gibt es keinen exklusiven Wahrheitsanspruch. Das kann man wahrscheinlich nur philosophisch mit Sokrates, mit der sokratischen Vernunft so klarstellen. Und das haben auch schon viele christliche Theologen so vollzogen. Ja. Und sie waren bisher nicht wahrheitsfähig, würde ich sagen. Ja. Die Sache mit der Atombombe, das würde ich eigentlich sagen, ja, das ist ein völlig anderes Thema. Das betrifft die Entfesselung moderner Technik. Und das hat auch christliche Kontexte in der Genese, wie fast alles. Ja. Francis Bacon, einer der Begründer moderner Wissenschaft. Francis Bacon hat die moderne Wissenschaft nicht darauf beschränkt, dass wir die Gesetzmäßigkeiten der Natur besser erkennen als die antiken Philosophen, sondern dass die Natur Potenziale, schlummernde Potenziale in sich hat nach Bacon, die man freisetzen kann. Und soll nach Bacon. Und Bacon sagt, die Natur ist so reich an verborgenen Potenzialen, die man freisetzen kann. Durch Technik. Durch Wissenschaft und Technik. Und das war damals natürlich ein positives Zukunftsbild. Ja, aber bei der Atombombe sehen wir, was das auch bedeuten kann. Ne? Aber Bacon hat schon eine Wissenschaftsethik auch entwickelt. Es ist kein Freilauf. Ja? Also das ist, jetzt würde ich die Atombombe mit dem Prophetismus nicht in eine Beziehung setzen, sondern das ist ein Thema der Philosophie moderner Wissenschaft und Technik. Ja.
Vielen Dank, dass Sie sich auch so viel Zeit genommen haben für unsere Fragen. Wahrscheinlich gibt es noch viele. Noch einmal danke und ja, wir laden Sie gern wieder ein, wenn wir dürfen. Gut.